In den letzten 3 Monaten ist so unfassbar viel passiert. Die World Relays sind ja auch noch gewesen seitdem. Da bin ich ja auch noch gewesen. Also es ist echt, boah, es ist eigentlich total krass, wenn man das mal so Revue passieren lässt, was insgesamt so in den letzten 3 Monaten passiert ist.
Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Die Olympischen Spiele in Paris 2024 haben bereits begonnen. Und in dieser Woche geht es auch endlich mit der Leichtathletik los. Und deshalb freut euch in dieser Woche auf die letzten beiden Folgen der Miniserie Schnell nach Paris von Gina Lückenkämper und mir.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann ja, herzlich willkommen, Gina.
Hi.
Es freut mich, dass du mal wieder im Podcast zu Gast bist. Es ist nämlich schon eine Weile her, seitdem wir uns das letzte Mal zusammengeschaltet haben. Ich habe eben geguckt, das war im April 2024 und seitdem ist wirklich viel passiert. Es waren die Europameisterschaften, es waren die deutschen Meisterschaften. Willst du aus deiner eigenen Sicht vielleicht nochmal so einen Rückblick geben, was so in den letzten 3 Monaten alles so passiert ist und wie die Saison bisher so aus deiner Sicht gelaufen ist?
Boah, in den letzten 3 Monaten ist so unfassbar viel passiert. Die World Relays sind ja auch noch gewesen seitdem. Da bin ich ja auch noch gewesen. Also es ist echt, boah, es ist eigentlich total krass, wenn man das mal so Revue passieren lässt, was insgesamt so in den letzten 3 Monaten passiert ist mit den World Relays, mit den Europameisterschaften, mit den deutschen Meisterschaften. Die deutschen Meisterschaften sind ja noch mit Abstand das Frischeste, worüber man reden kann oder was halt auch noch frisch im Gedächtnis halt hängt. Ja, ich weiß gar nicht, wovon soll ich erzählen? Was willst du wissen?
Dann würde ich sagen, die Bahamas. Das war ja auch wirklich für unsere Staffeln, sowohl im Kurzsprint als auch im Langsprint, eine sehr, sehr erfolgreiche WM mit auch einem interessanten Vorbereitungstrainingslager, auch ich glaube in einem echt krassen Hotel. Also die Bahamas sind ja auch immer so ein bisschen Honeymoon-mäßig ausgestattet, was die Hotels angehen. Und so ein bisschen habe ich was von den Weltmeisterschaften mitbekommen aus Staffelsicht. Aber wie war das denn so rückblickend aus deiner Sicht? War wahrscheinlich auch das erste Mal, dass ihr als Staffel in diesem Jahr zusammengekommen seid.
Ja, genau. Also wir haben ein kleines Staffeltrainingslager in Clermont gehabt. Das war für mich natürlich praktisch, weil es auf meiner Heimtrainingsanlage stattgefunden hat, das Ganze. Und das war ganz cool, dass wir da schon mal so ein bisschen wechseln konnten im Vorfeld, bevor es dann am Ende letzten Endes auf die Bahamas ging. Wir sind in diesem ultra krassen Atlantis-Hotel gewesen. Man muss aber auch dazu sagen, dass es halt ja immer von den Veranstaltern gewisse Meeting-Hotels gibt, die vorgeschrieben sind oder halt Hotels gibt, wo der Veranstalter sagt, hier, das sind unsere Meeting-Hotels, da bekommt ihr über uns eine Special Rate und dann guckt man halt, dass man da in eines von diesen Hotels halt reingeht. Wir waren im Atlantis auf den Bahamas. Wer Lust und Langeweile hat, kann ja gerne mal nach diesem Hotel googeln. Es ist unfassbar krass. Es war Reizüberflutung pur. Ich bin ja echt nicht lange da gewesen. Die Wettkämpfe waren ich war vielleicht 5 Tage, glaube ich, auf den Bahamas insgesamt. 5 Tage in diesem Hotel, 5 Tage Reizüberflutung pur. Das war echt, echt krass. Dieses Hotel ist riesig groß, bietet alles, was man sich irgendwie so nur vorstellen kann. Von einem zum anderen Ende läuft man über 1 Kilometer durchs Hotel.
Krass.
Durch ein Casino durch. Also ich musste echt bei der Ankunft, mussten Rebecca Hase und ich, um zu unserem Zimmer zu kommen, durch ein Casino durchlaufen mit unseren Koffern. Also eine total abgespacede Nummer und man kommt sich vor wie in einem falschen Film, weil man ist ja eigentlich hier, um einen Wettkampf zu bestreiten und läuft aber auf einmal durch ein Casino. Das war so ein bisschen wild und ich habe auch relativ schnell festgestellt, boah, ich muss gucken, dass ich hier mehr Zeit mit meinem Buch irgendwie auf dem Zimmer verbringe, weil wenn ich hier zu viel rumlaufe, erschlagen mich diese Eindrücke halt einfach, ne? Weil das raubt unfassbar Energie, das macht einen echt fertig. Es war aber insgesamt schon sehr cool, auch einfach, ja, sich die unterschiedlichen Aquarien so ein bisschen anzugucken, so ein bisschen spazieren gehen, tut man ja halt schon, ne, weil man sitzt ja nicht den ganzen Tag nur auf dem Zimmer rum. Die Wege zum Essen waren relativ weit für viele. Da hatte ich noch Glück mit meinem Zimmer. Für mich waren es, glaube ich, nur 10 Minuten Fußweg. Wir haben aber andere gehabt, die hatten so 20 bis 25 Minuten Fußweg, um überhaupt von ihrem Zimmer bis zum Essen zu kommen und das 3-mal am Tag.
Wenn man dann was vergessen hat, ist ungünstig.
Voll. Da hattest du verloren. Nee, also es war wirklich echt eine absolut wilde Nummer, in diesem riesigen Hotel zu sein für diese World Relays. Wir haben Shuttle-Fahrten gehabt zum Stadion, die auch total abgespaced waren mit Polizeieskorte, und die sind dann da aber auch über diese Insel gebrettert. In manchen Kurven, da hast du echt gedacht, dieser kleine Minibus kippt jetzt gleich um, das war's jetzt gleich, aber es ist nichts passiert, und es ist mir ein Rätsel, wie da nichts passieren konnte, so wild wie diese Fahrt war. Ich glaube, ich habe da auch ein Video von so einer Polizeieskortenfahrt, wo wir, glaube ich, mit 6 Bussen oder so gefahren sind, die da alle durch diese engen Straßen auf der Insel hinter den Polizeimotorrads hinterhergerast sind. Das war echt wild. Ja, und das Stadion auf den Bahamas ist natürlich geil. Ne? Ja. Also alleine unser Pre-Meet da zu machen und da nochmal zu wechseln am Tag, bevor die Wettkämpfe losgingen. Ich bin 2017 ja tatsächlich schon einmal auf den Bahamas gelaufen. Damals bin ich da die 4x200 Meter Staffel gelaufen. Die gab es da noch im Programm. Die wurde da noch gelaufen. Das war auch eine ganz coole Geschichte, eine ganz coole Nummer. Und war einfach schön, dann mal wieder da zu sein, war auch schön, wieder, ja, die Leichtathletikfamilie zu treffen. Das war so unser erstes großes Aufeinandertreffen wieder mit allen, die irgendwie schnell rennen, mit allen, die irgendwie sprinten, und man sah sich auf einmal wieder, man traf wieder auf einmal auf alle möglichen Leute, was einfach total schön war. Ich meine, den einen Tag habe ich bei uns im Hotel dann auf einmal die irische 400-Meter-Sprinterin Charlene Maudsley bei mir auf dem Stuhl sitzen gehabt, ja, bei mir im Zimmer, damit ich ihr die Haare flechten konnte. Also das ist schon immer echt, echt cool, wenn man einfach mit all diesen Leuten da wieder aufeinander trifft, weil es ist einfach eine große Leichtathletikfamilie, die da aufeinander trifft.
Und wie war dann aber so, ich sag mal, aus Staffelsicht das Feeling, das erste Mal wieder, ja, bei so einem großen Wettkampf zusammenzulaufen?
Ja, also ich meine, wir wussten ja alle von vornherein, worum es geht. Ja. Wir waren auf den Bahamas für die Olympia-Qualifikation, um unser Olympia-Ticket zu lösen. Und das ist dann schon einfach auch cool. Also wir haben uns einfach gefreut, dass es jetzt halt damit dann eigentlich so richtig losging. Also diese World Relays waren so richtig der Auftakt für die Saison 2024, gerade in Bezug auf die Staffel natürlich. Aber damit wurde halt, ich sag mal, die Mission mehr oder weniger eingeläutet. Und das war dann schon eine sehr coole Nummer.
Dann ging es ja aber schon, ich würde sagen, es waren keine 4 Wochen, nein, oder doch knapp 4 Wochen später in Rom mit den Europameisterschaften weiter. Du bist ja als Titelverteidigerin über die 100 Meter auch angereist, wusstest aber auch schon, dass sich da gerade auch im Kurzsprint der Frauen in den letzten Jahren extrem viel getan hat. Und auch in München war es ja super knapp. Also die 100 Meter sind immer ein sehr, sehr knappes Ding. Deshalb, wie war so da insgesamt, ich sag mal, von den Europameisterschaften an sich, ja, das Feeling? München, würde ich sagen, waren ja wirklich herausragende Europameisterschaften. Das waren ja, ich würde sagen, kleine Olympische Spiele, wenn man es so beschreiben kann. Wie war das alles in Italien jetzt bei den Europameisterschaften? Es war ja auch keine Multisportveranstaltung wie in Deutschland, sondern hat sich auf die Leichtathletik konzentriert.
Also ich muss direkt tatsächlich offen und ehrlich sagen, ich hoffe, dass ich in meiner Karriere nicht nochmal für eine internationale Meisterschaft nach Italien muss. Das war ein Albtraum an vielen Stellen. Gar nicht auf die Leistung bezogen, sondern auf das Drumherum. Unser Hotel, was wir bekommen haben, war so weit außerhalb. Wir waren quasi fast am Flughafen. Das war das einzig Praktische für die Heimreise dann. Wir hatten es nicht weit. Für die Fahrt zum Stadion war es dann halt schon schwierig. Und was halt auch schwierig war, das Essen im Hotel war kein Hit. Aber wir hatten nichts in direkter Nähe, wo wir halt hätten hin ausweichen können. Wir hatten keinen Supermarkt in direkter Nähe. Ich glaube, der nächste Supermarkt war bei uns 6,7 Kilometer entfernt von diesem Hotel. Also wir waren wirklich ganz weit draußen. Wir hatten Schimmel auf dem Zimmer im Hotel. Also es war wirklich von den Gegebenheiten her echt nicht cool. Wir hatten im Warm-up-Stadion nur eine einzige Toilette für alle Frauen. Eine. War auch nicht cool. Ja, war auch kein Hit.
Kann ich mir vorstellen.
Toilette war halt auch echt nicht schön, wenn du eine Toilette für alle Athletinnen halt bei so einer Meisterschaft hast. Dann auch aus Zuschauersicht gab es auch viele Dinge, die man auch nicht unbedingt verstehen musste. Nani war zum Beispiel auch mit vor Ort, hatte eine Dauerkarte für diese komplette Europameisterschaft, ist nach meinem Halbfinale einmal kurz rausgegangen, hatte gefragt bei einem Ordner, ob sie kurz rausgehen könnte, sich was zu essen holen könnte und dann wieder reinkommen könnte. Und er sagt, ja, ist kein Problem. Und die haben sie nicht wieder reingelassen.
Trotz Dauerkarte.
Sie hätte sich ja sogar noch mal eine Karte gekauft, einfach damit sie da wieder reinkommt, damit sie dieses Finale auch sehen kann. Aber die haben sie echt nicht mehr reingelassen. Keine Chance. Also es war in so vielerlei Hinsicht, war diese Europameisterschaft organisatorisch gesehen echt ein Albtraum. Auch da, ne, was die Hotelsituation betrifft, dieses Hotel war weder die erste, noch die zweite, noch die dritte Wahl vom DLV. Es gibt Meeting-Hotels, die vom Veranstalter vorgeschlagen werden oder angeboten werden. Und das, was ich so hinter den Kulissen viel mitbekommen habe, weil Jasmine Sawyers auch viel an der Stelle für diese Europameisterschaft gearbeitet hat, war, dass der Veranstalter wohl vergessen hat, die Hotels, die sie ursprünglich haben wollten, rechtzeitig zu blocken. Oh. Und dann ging es halt nicht mehr. Weil jetzt kamen diese ganzen Leichtathletik-Teams natürlich auch mit großen Personenzahlen und dann muss man halt die Resterampe nehmen. Das, was halt so irgendwie da ist und das, was irgendwie verfügbar ist. Und das war für viele, viele Nationen allerdings auch wirklich kein Hit. Allerdings muss ich echt sagen, der britische Staffeltrainer, der uns dann erzählt, so, also, wenn wir nicht den Supermarkt direkt gegenüber bei uns vom Hotel gehabt hätten, also dann wären wir ja komplett verloren gewesen. Und uns ist halt wirklich die Kinnlade runtergefallen, weil wir nur da gestanden haben und gesagt haben, ihr hattet einen Supermarkt gegenüber. Der war bei uns 6,7 Kilometer entfernt. Das konnten wir nicht mal eben machen halt, ne? Also, es war, was das Ganze betrifft, wirklich schwierig. Also, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich meine, klar, jetzt waren meine letzten beiden Europameisterschaften in Deutschland. Da hat man klar halt auch vielleicht noch mal eine andere Sicht der Dinge drauf. In Amsterdam waren wir aber bei der Europameisterschaft 2016 jetzt auch nicht irgendwo in der Stadt in einem Hotel, sondern wir waren in einem Autobahnhotel tatsächlich auf so einem Autohof. Aber das Hotel war gut, das Essen im Hotel war gut. Da hast du es nicht gebraucht, dass du noch mal irgendwie einen Supermarkt hattest, damit du dir da noch was holen kannst. War einfach die Qualität vom Essen im Hotel war gut.
Ja.
Also da war auch ein bisschen Variation mit drin. In dem Hotel, wo wir jetzt bei der EM waren, gab es auch irgendwann auf einmal keine Haferflocken mehr. Und ich sage jetzt mal, Haferflocken, wir reden jetzt nicht über irgendwas richtig Teures, ne? Sondern über stinknormale Haferflocken. Und die wurden dann auch nicht mehr nachgekauft, leider für die verbleibenden Tage. Von der Sicht, die Europameisterschaft leider nicht ganz so schön. Dabei hat Rom mit Abstand den wunderschönsten Warm-up-Track, den es weltweit gibt. Da, also mit diesen ganzen Statuen da drumherum, das ist so eine Wahnsinnskulisse, das ist so unfassbar schön. Also es war echt ein Träumchen. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich bei den Europameisterschaften vor Ort Unterstützung hatte von unserem Assistenztrainer aus Clermont, von Keston Blattman. Einige werden vielleicht sagen, Keston Blattman, da klingelt irgendwie was. Keston ist selber ehemaliger Athlet, ehemaliger Sprinter und hat für Trinidad und Tobago tatsächlich mit der Staffel meine Goldmedaille geholt bei Olympischen Spielen und ist Trainingspartner von mir gewesen, als ich angefangen habe, in Clermont zu trainieren und ist dann nach seiner aktiven Karriere bei uns tatsächlich in eine Assistenztrainerrolle reingewachsen und unterstützt uns seitdem als Assistenztrainer. Und das ist wahnsinnig cool, weil Keston über 10 Jahre bei Lance trainiert hat, kennt Lance in- und auswendig, kennt das Programm von Lance in- und auswendig und weiß auch ganz genau, was für Positionen Lance zum Beispiel haben möchte oder was er mit gewissen Ausdrücken meint. Und er kann aber auch nochmal ganz anders Dinge vormachen und Bewegungsgefühl vermitteln, weil er ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, weil es einfach alles noch so frisch ist. Und als klar war, dass Lance so viele Wettkämpfe zu dem Zeitpunkt hatte, hatte ich mit ihm darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, also wenn Keston sonst kommen könnte zur Unterstützung, wäre das für mich auch mega, weil Keston einfach weiß, worauf es bei so einer Meisterschaft halt auch einfach ankommt. Und dadurch ist er dann tatsächlich mit vor Ort gewesen für diesen Einzelstart und hat mich bei diesem Einzelstart unterstützt. Wir haben vor Ort dann nochmal ein paar Trainingseinheiten auch gemeinsam machen können an den paar Tagen vor dem Rennen, was total cool war. Und mein Körper war sowas von ready und ich war so bereit, da richtig was auf die Bahn zu bringen und da richtig einen abzufackeln. Und hab's dann aber leider im Finale einfach nicht hingekriegt. Das ist dann halt leider auch der Sport. Das gehört leider mit dazu. Es geht halt nicht immer nur so, sondern gerade im Sprinten, du darfst dir halt einfach keinen Fehler erlauben. Und mein Halbfinalrennen war okay, beziehungsweise die Zeit war ja echt gut. Ne? Also ich bin im Halbfinale ja auch nochmal wieder Olympianorm gelaufen. Ich bin auch im Finale nochmal wieder Olympianorm gelaufen. Also die Zeiten waren keine schlechten, aber ich bin so ein bisschen unter meinem Potenzial geblieben, was ich halt eigentlich hab und unter dem geblieben, was ich da halt auch an Erwartungen hatte. Nichtsdestotrotz bin ich am Ende mit einem 5. Platz rausgegangen in einem wieder sehr engen EM-Finale, was definitiv jetzt nicht schlecht war. Aber war halt nicht das, was ich wollte und war halt auch leider echt nicht das, was mein Körper eigentlich konnte. Wir wurden leider einmal zurückgeschossen, weil es einen Fehlstart gab oder keinen Fehlstart gab. Da blickt man bei dieser EM ja auch nicht durch, weil da wurden ja so wenig Karten vergeben und es wurde aber so viel zurückgeschossen. Da sind ja auch so viele wirklich wilde Nummern gelaufen in Bezug auf dieses Regelwerk. Sei es das jetzt im Sprint oder auch in den Sprungdisziplinen zum Beispiel. Ne? Im Dreisprungfinale waren ja am Ende 13 Athleten bei den Männern.
Ja.
Aber der 13. war nicht im Finale. Nein, der 14., der Italiener, der war im Finale. Ne? Also da sind Dinge gelaufen, die kann und muss man nicht verstehen. Bei uns gab es halt leider diesen einen Fehlstart im Finale, was voll ärgerlich für mich war, weil bei dem ersten Start hatte ich zwar, glaube ich, eine langsamere Reaktionszeit, aber ich habe mich getroffen.
Ja.
Und das ist in dem Moment halt einfach Gold wert. Und bei dem zweiten Start habe ich zwar von der Reaktionszeit her ein bisschen besser reagiert, für meine Verhältnisse jetzt halt, aber ich habe mich überhaupt nicht getroffen. Ich habe die Hüfte überhaupt nicht vor an Position gebracht und bin eine 11.07 in wirklich sehr, sehr schlechten Positionen gelaufen. Also es war wirklich nicht gut. Und ich habe auch, ich sag mal, die Tage danach echt Nachwehen davon gehabt. Ich habe das gespürt, dass ich das nicht sauber runtergerannt
habe. Dass das ein unrunder Lauf war, ja.
Voll, ja. Also Lance sagt halt jedes Mal, schnell rennen tut nur dann weh, wenn du es nicht richtig machst. Und ich habe es halt in dem Moment nicht richtig gemacht. Durchs Adrenalin hast du es nicht gemerkt, dass ich nicht sauber gelaufen bin in dem Moment selber. Aber ab dem nächsten Tag habe ich so dermaßen wie Muskelkater halt überall gehabt, wo ich gesagt habe, das dürfte eigentlich gar nicht sein von der Belastung her halt, ne? Und vor allem halt im Quadrizeps auf beiden Seiten. Aber das kam einfach dadurch, dass die Hüfte die ganze Zeit nicht richtig stand. Meine Hüftbeuger waren richtig dicht. Die mussten aber halt auch, ja, die wurden überbeansprucht. Die mussten viel mehr arbeiten, als sie eigentlich normalerweise gewusst hätten, um so eine Zeit halt zu rennen. Und das ist das Einzige, was mich darüber halt einfach ärgert, ne? Also ich bin halt unter meinen Möglichkeiten einfach geblieben, weil meine Beine haben was viel Krasseres drauf, aber du kannst dir im Sprinten auf 100 Metern keinen Fehler erlauben. Wenn du einen Fehler drin hast, hast du halt direkt verloren. Und das war bei mir leider der Fall. Aber so ist leider das Leben. Der Blick wurde direkt nach vorne gerichtet. Wir haben ja dann noch die Staffel anstehend gehabt. Die Staffel lief dann ja auch ziemlich wild wieder ab, das Ganze. Auch das gehört dazu, dass wir dann leider weder auf Lisa Meyer noch auf Jennifer Montag zurückgreifen konnten, weil beide muskuläre Probleme hatten, haben dann unser Küken reingeworfen, die Nele Jaworski, die dann an der 2 gelaufen ist. Und das ist halt leider ein Wechsel, den wir im Vorfeld im Training nie trainieren konnten.
War auch recht kurzfristig dann auch noch.
Ja, genau. Also ich sag mal, für den Vorlauf wusste Nele zumindest am Tag vorher Bescheid, dass wir den Vorlauf mit ihr bestreiten werden. Und der Plan war dann hoffentlich mit Jenny oder Lisa halt an der 2 das Finale laufen zu können. Waren dann aber leider, ja, Jenny war noch nicht so weit. Lisa sollte eigentlich so weit sein. Und es sah auch alles danach aus, als würde es gehen. Und wir haben uns tatsächlich aufgewärmt oder unser Warm-up damit angefangen mit der Einstellung, wir rennen mit Lisa auf der 2. Und dann kurz bevor wir soweit waren, dass wir die Spikes angezogen haben, gab es dann leider die Meldung, dass es nicht geht, dass das Risiko einfach zu hoch wäre, dass die Muskulatur doch noch nicht wieder so weit ist. Das passiert halt einfach. Und da an der Stelle gilt halt ganz klar Safety first, ne? Also wir haben jetzt immer noch diese Olympischen Spiele anstehen. Also ich sag mal, wenn man sich das alles anschaut, was dieses Jahr so schon angestanden hat, was man schon erlebt hat und was aber trotzdem noch kommt, ist das ja halt echt krass. Und mit dem Ziel halt immer noch mit den Olympischen Spielen war halt klar, wir gehen hier jetzt kein Risiko mit Lisa ein, nicht, dass da doch irgendwie was passiert und wir sie dann am Ende für die Olympischen Spiele nicht mehr zur Verfügung haben. Und Nele ist dann nochmal wieder reingesprungen für das Finale und vor allem mit so einer kurzfristigen Nummer, das ist echt nicht einfach. Das ist keine leichte Nummer. Das Ganze hat sie aber auf den Bahamas schon grandios gut gemacht. Da hatten wir die gleiche Situation. Da hat sie es allerdings nicht erst im Warm-up erfahren, sondern auch schon halt mehrere Stunden, bevor wir ins Stadion gefahren sind, dass sie laufen wird. Und das hat sie da schon gut gemacht. Das Einzige ist so ein bisschen, der Nele geht immer so ein bisschen der Stift, wenn ich mich in Bewegung setze an der 3. weil ich halt ein bisschen anders beschleunige. Weil ich kann halt beschleunigen, auch wenn man das nicht unbedingt immer so meint bei meinem Start, weil die Reaktionszeit halt schlecht ist. Aber beschleunigen kann ich trotzdem. Und Nele hat deswegen von mir aber auch die Ansage bekommen, sie soll einfach Stopp rufen oder soll halt frühzeitig Hepp rufen, damit sie halt Sicherheit bekommt.
Ja.
Ne? Weil wir es aber auch einfach nicht richtig trainieren konnten. Und deswegen, also ich hab mir Aufnahmen angeguckt nochmal von den Rennen. Und Nela zum Beispiel bei dem Vorlauf hat sie schon Hepp gerufen, da habe ich den ersten Fuß vom ersten Schritt noch gar nicht wieder am Boden gehabt. Also, ne, aber das war aber auch die Ansage, was sie machen soll, weil wir halt wollten, dass sie aber auch ein sicheres Gefühl hat, dass sie das Gefühl hat, sie hat diesen Wechsel unter Kontrolle, dass sie da einfach entsprechend agieren kann. Und das hat sie wirklich mega gemacht, ne? Also da ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Das ist echt keine leichte Nummer, da direkt reingeworfen zu werden und vor allem nicht in einem Training reingeworfen zu werden und dann zum Beispiel mit jemandem wie mir an der Stelle wechseln zu müssen. Das wäre im Training auch nochmal wieder entspannter, weil da geht's um nichts. Aber bei so einer Meisterschaft.
Europameisterschaftsfinale.
Ne, also das ist schon heftig. Also das ist schon krass, wie mega, mega gut sie das dann wirklich gelöst hat und wie sie das gemacht hat, da ziehe ich echt meinen Hut vor, weil wenn ich zurückdenke an mein allererstes Staffeltraining einfach nur mit dem Frauenkader und mir wurde damals gesagt, Gina, du bringst Verena Seiler den Stab. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe erst sowas von Schiss gehabt und habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Nele wurde bei uns reingeworfen und durfte dann auch noch direkt, ja, der blöden Lückenkämpfer den Start bringen. Oh Mann, also das hat die wirklich echt mega, mega gut gemacht. Ich habe leider dann im Finale noch einen Fehler gemacht. Ich bin einfach, ja, zu spät losgelaufen. Dadurch war der Wechsel nicht ganz so flüssig, wie er das zum Beispiel in dem Vorlauf noch war. Aber mir ging es auch ehrlicherweise eher so auch mal so ein bisschen darum, ich wollte das für eine Nele jetzt auch nicht verkacken. Also, naja, um da einfach mal einen anderweitigen Einblick noch mit reinzugeben, warum vielleicht gewisse Fehler passieren. Und ich wollte, dass die Mädels da unbedingt mit einem guten Ergebnis auch einfach ins Ziel kommen. Es ist halt schade, dass es am Ende knapp nicht gereicht hat, dass wir da am Ende mit so einem vierten Platz halt rausgegangen sind. Es ist halt einfach undankbar. Ob es jetzt daran gelegen hat, dass ich da ein bisschen zu spät losgelaufen habe, ich glaube es nicht, weil dafür war dann doch der Abstand zur Bronzemedaille dann doch einen Tacken zu groß, als dass das nur an diesem einen Wechsel gelegen haben könnte. Aber da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial. Und ja, diese Europameisterschaft hat halt einfach leider nicht sein sollen. Nichtsdestotrotz ist das große Ziel in diesem Jahr von vornherein gar nicht diese EM gewesen, sondern sind die Olympischen Spiele, die ja jetzt erst noch kommen, die jetzt noch anstehen, die wir anständig vorbereitet haben und auch nach wie vor noch vorbereiten. Und ja, aber das war die Europameisterschaft in Rom.
Das gibt ja aber auch so ein Stück weit Sicherheit. Also ich sag mal, wenn sie dann die Nele so die Übergabe sauber durchführen kann, gerade so eine Kulisse und weiß, okay, es klappt auch unter diesen äußeren Bedingungen, da kann man sich, glaube ich, für die kommenden Wettkämpfe oder für die kommenden Jahre auch sehr, sehr viel mitnehmen. Und es ist immer, Sprinten ist immer im Grenzbereich und das klappt manchmal klappt es halt einfach nicht und das gehört mit dazu und ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Reiz aus, weil wenn die Staffelübergaben die Wechselzonen 50 Meter lang wären oder 80 Meter und man hätte alle Zeit der Welt, dann wäre es auch aus Athleten- und Zuschauersicht halt nur halb so spannend. Und ja. Aber das bringt es dann halt auch einfach mit sich, dass es manchmal noch ein bisschen besser läuft und manchmal nicht ganz so gut. Von daher, es gehört, ist einfach Teil des Sports, würde ich sagen.
Definitiv. Und mit Nele haben wir auf jeden Fall auch einfach eine Athletin für die Zukunft. Ne? Also die hat so unfassbar viel auch einfach lernen können und mitnehmen können von dieser Europameisterschaft jetzt auch einfach. Und sie hat wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Auch wie sie die Situation dann gehandhabt hat, einfach in diesem Wechsel mit mir in dem Finale, wo ich dann zu spät losgelaufen bin. Da musst du ja auch drauf reagieren als anlaufender Läufer, ne? Und auch das hat sie super gelöst. Also da haben wir wirklich eine Athletin für die Zukunft.
Du hast ungenutzte Potenziale. Warst du schon einmal in einer Situation, in der du dich gefragt hast, warum das letzte Fünkchen zur neuen Bestleistung noch fehlt? Es liegt oft an ungenutzten Potenzialen. Du denkst, du machst schon alles, um besser zu werden. Aber mit meinem 1:1-Coaching kann ich dir beweisen, dass da noch mehr geht. Gemeinsam entdecken wir deine versteckten Stärken und heben deine sportliche Leistung auf das nächste Level. Möchtest du endlich wissen, welche Potenziale du noch nicht nutzt? Dann schreib mir jetzt eine E-Mail. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und das Beste, ich biete dir ein kostenloses Erstgespräch an, um herauszufinden, wie ich dir am besten helfen kann. Dann schauen wir aber mal auf die deutschen Meisterschaften, die dann, jetzt muss ich hier mal kurz auf meine Ergebnisliste rüberschielen, Wochenende um den 29. Juni stattgefunden haben. Wie war Braunschweig aus deiner Sicht?
Ich meine, dann fangen wir direkt damit an, oder? Also dann fallen wir sofort mit der Tür ins Haus
ja,
rein.
Ja.
War das für ein krasses Männerfinale? Oh, da kriege ich jetzt noch wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Das war so unfassbar geil. Vor allem, das ist so eine Geschichte, ne? Kann ich auch mein Leben lang erzählen, was ich gemacht habe, als der erste Deutsche unter 10 Sekunden gelaufen ist.
Ihr wart im Callroom, oder?
Ich stand hinter der Wand, hinterm Start.
Ach so.
Wir standen quasi schon bereit. Also, weil wenn der Lauf vor einem dran ist, steht man in Braunschweig schon quasi in den Startlöchern. Man steht hinter der Wand und ist quasi direkt bereit, um als nächstes da sofort reinzumarschieren. Und wir haben hinter dieser Wand gestanden und ich konnte nur die ersten paar Meter vom Start eigentlich sehen. Und dann konnte ich aber die Zeitanzeige, die da hinten in der Ecke da beim Start halt steht, die konnte ich sehen. Und auf einmal leuchtete auf dieser Zeitanzeige 9:99 und ein National Record auf. Und es ging ein Raunen durch dieses Stadion und mir stellten sich die Haare aus dem Arm auf. Ich habe so unfassbar eine Gänsehaut nach der nächsten bekommen. Das war sowas von krass. Und als dann diese Zeit auch noch bestätigt wurde und das nächste Raunen durch das Stadion ging, ey, das war der absolute Wahnsinn. Das war ja sowas von geil. Das war sowas von genial. Ich bin total dankbar dafür, dass ich das Ganze miterleben durfte, auch wenn ich da nur hinter der Wand gestanden habe und das Rennen an sich gar nicht richtig gesehen habe. Aber das war ja wirklich, das war der absolute Wahnsinn. Also echt, echt krasse Nummer.
Vor allen Dingen auch, weil Owen ja auch lange verletzt war, ja auch im Winter nochmal, ich glaube, also da mit einem Ermüdungsbruch zu kämpfen hatte. Er war ja in der Woche vor den deutschen Meisterschaften im Podcast zu Gast und da habe ich noch zu ihm gesagt, ich fand es unglaublich, dass du innerhalb von 4 Rennen in dieser Saison bis in den Europameisterschaftsfinale gelaufen bist. Und ich habe gesagt, ich habe immer so 3-4 Rennen gebraucht, um überhaupt erstmal in die Saison reinzukommen. Und du läufst da schon in Leverkusen, ich glaube, es war eine 10-11. Offensichtlich brauchst du diese Läufe nicht, um reinzukommen. Stimmt nicht. Hat die Läufe gebraucht, weil ja dann diese 9,99 dann bei den deutschen Meisterschaften da im Finale da auf der Uhr stand. Ich hätte tatsächlich auch nicht so unmittelbar damit gerechnet. Also ich habe ihn zu den Kandidaten gezählt, die das schaffen können. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es dann tatsächlich bei den Deutschen passiert. Also ich war auch erstmal sprachlos, als das geklappt hat. Und war eine echt geile Sache.
Ja, absolut. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, Owen ist ja aber auch einfach, wenn er sprintet, das ist eine Augenweide, sich das anzugucken, ne? Also das sieht ja auch einfach so unfassbar genial gut aus, wenn der rennt. Das habe ich mir schon gedacht, als er in Leverkusen diese Wahnsinnszeit gerannt ist und sich für die EM qualifiziert hat. Das ist so unfassbar krass, wenn der sich in Bewegung setzt, was er da veranstaltet und wie das Ganze halt auch einfach aussieht von der Sprinttechnik, wie sauber das Ganze halt auch schon ist. Und wenn man dann jetzt mal überlegt, ey, mit so wenig Rennen in der Saison, mit so einer Historie an Verletzungen, von denen er da jetzt gerade gekommen ist, und dann sowas Unfassbares auf die Bahn zu bringen, überlegt mal, was der noch, und er ist ja auch noch jung, ne?
Ja.
Überlegt mal, was da noch in den nächsten Jahren kommen kann, wenn man es schafft, dass der verletzungsfrei bleibt, dass der anständig trainieren kann und dass der auf so einer Saison, wie er sie jetzt bisher dieses Jahr dann doch schon erlebt, wenn er darauf aufbauen kann.
Ja.
Dann wird's richtig krass. Dann wird's Chefskiss. Also dann können sich aber viele, viele, viele wirklich warm anziehen.
Und dass dich das Ganze auch ja so ein bisschen gepusht hat, hat man dann natürlich auch an deinem Lauf und an deiner Zeit gesehen. 11.04 war ja dann auch schon eine sehr, sehr starke Zeit. Dein wievielter Titel über die 100 Meter bei deutschen Meisterschaften war das?
Ich glaube, also es war der 3. in Folge bei deutschen Meisterschaften. Ich war es jetzt der 5.
Okay.
Ich glaube, ich habe 6 Outdoor-Titel und einer davon ist über 200 Meter. Und ich glaube, es war der 5. Titel über den 100 Meter. Ja, ich wünschte ehrlicherweise, ich hätte da nachlegen können nach Owens Rennen, ne? Ich hätte da schon ganz gerne so 10,99 stehen gehabt.
Ich würde das auch immer also so gleichsetzen. Also bei den Frauen die 10er-Zeit ist bei den Männern die Zeit unter 10 Sekunden. Würdest du das auch so sehen? Dass man das ungefähr so, also man kann es jetzt nicht auf die Hundertstel genau machen, aber das ist diese Schwelle im Prinzip,
genau.
Die auch psychologisch irgendwie da im Raum steht.
Voll, also das ist so die magische Schallmauer. Ne? Bei den Männern ist es unter 10 Sekunden laufen, bei den Frauen ist es unter 11 Sekunden laufen. Ich hätte so, so gerne im Braunschweig nachgelegt und hätte da diese 11 Sekunden Schallmauer dann auch noch durchbrochen. Die Beine waren ready, aber da habe ich es halt auch leider nicht ganz technisch sauber ins Ziel gebracht. Und dann kriegt man halt wieder seine Quittung. Die Quittung war in dem Fall halt eine 11.04. Trotzdem eine gute Zeit. Und vor allem, ich glaube, die 11.04 war wieder bei ohne Wind. Also, sag mal, wenn wir da nochmal wieder irgendwie Rückenwind gehabt hätten, hätte das Ganze da vielleicht auch nochmal anders ausgesehen. Aber es hat einfach noch nicht sein sollen für die Saison. Es ist aber nichtsdestotrotz, ich finde mal, bei den deutschen Meisterschaften für einen Kurzsprint ist es schon ein echt heftiger Tag. Es ist am Ende für mich ein 7-Stunden-Wettkampftag gewesen. 3 Rennen an einem Tag, das ist schon heavy. Das ist echt nicht ohne, weil jedes Rennen, auch wenn man, ich sag mal, ich musste jetzt im Vorlauf musste ich nicht voll durchziehen. Nichtsdestotrotz muss ich ein anständiges Warm-up dafür machen und muss mich da trotzdem hinstellen, muss trotzdem mental bereit sein. Darf keinen Fehlstart machen, wenn das Risiko bei mir relativ gering ist, wie wir alle wissen. Aber ne, die Anspannung ist ja trotzdem da, weil das ist eine Meisterschaft. Man möchte das anständig machen, man möchte da einen anständigen Job machen. Und so ein 7-Stunden-Wettkampftag ist schon nicht ohne und das schlaucht ungemein. Ich fand sehr schön, dass es jetzt mal deutsche Meisterschaften waren, wo die 100 Meter tatsächlich nicht das Letzte von der Veranstaltung waren, sondern dass ich da die Möglichkeit hatte, auch noch so ein bisschen was mitzuerleben, auch wenn es nicht ganz so viel dann von meiner Warte aus war, weil noch Interviews anstanden, ich hier die Dopingkontrolle noch musste und halt all solche Geschichten dann noch kamen. Aber ich war mal ausnahmsweise bei deutschen Meisterschaften nicht die Letzte, die das Stadion verlassen hat. Und das war auch mal eine nette Abwechslung. Und hatte noch einen Wettkampf in Hengelo anstehen in den Niederlanden und habe das Ganze mit einem Heimatbesuch einfach verbunden.
Nach Hengelo müsste es auch gewesen sein, dass dann so langsam die Olympia-Einkleidung auf dem Plan stand. Wie war das denn so insgesamt aus deiner Sicht? Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Am Mittwoch geht es aber direkt weiter und dann sprechen wir über ihre letzten Schritte im Zuge der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Erfahrt, wie sie ihre Olympia-Einkleidung erlebt hat, die Herausforderungen der Dopingkontrolle auf einem Rastplatz meisterte und die letzten Trainingseinheiten mit ihrem Coach Lance Braumann abschloss. Gina gibt außerdem spannende Einblicke hinter die Kulissen der Netflix-Doku Sprint und reflektiert über die Rivalitäten und Dynamiken in der Welt des Spitzensports. Wenn ihr also diese Folge nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast und teilt sie gerne mit euren Freunden.